InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 81. InfektioPod. Mein Name ist Till Koch und heute ist ja Dienstag, der 6.5.2024. Ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi Elena.
Hallo.
Und natürlich auch wieder dabei ist Annette Hennigs. Hi Annette.
Hallöchen. Hallo. Ich habe heute auch noch einen Mitzuhörer, das ist nämlich mein Sohn, der neben mir sitzt, der wollte auch mal Hallo sagen.
Hallo.
Ah, herrlich. Unterstützung.
Ich finde das immer sehr interessant.
Genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben uns für den heutigen Podcast einen Newsflash, würde ich mal sagen, vorgenommen. Und zwar soll es gehen um eine Konferenz, auf der Annette und ich letzte Woche waren, und zwar ESCMID Global. Das ist die European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Und das heißt, es war eine riesengroße Konferenz, 18.000 Teilnehmende aus den Bereichen Mikrobiologie und Infektiologie. Und da haben wir wirklich viele tolle Talks gehört. Und wollten uns euch sozusagen die Highlights daraus mitbringen. Ja, da freue ich mich jetzt drauf, auf diese kleine Zusammenfassung.
Ja, genau. Ich freue mich auch sehr, weil ich konnte ja leider nicht mitfahren. Deswegen freue ich mich total, was ihr beiden heute mitgebracht habt. Vielleicht, Annette, magst du einfach mal anfangen, was deine Highlights
sind. Ich fange mal an. Absolut. Ja, Best of ESCMID Global, formerly known as ECCMID, war in Barcelona dieses Jahr. Es war sehr schön, es war allerdings auch sehr nass. Also ich hatte mir doch, muss ich sagen, etwas mehr soziale Aktivität gewünscht, aber das ist alles doch sehr ins Wasser gefallen, weil wirklich das Wasser auf den Straßen stand. Es war aber trotzdem sehr interessant. Genau, also meine Highlights es gab ein paar Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren auch viele Sachen, die einfach so ein bisschen wiederholt worden sind, schön zusammengefasst worden sind. Eine Highlight-Session, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Session, wo die neue oder die geplante Leitlinie zur Behandlung von Staph aureus vorgestellt wurde. Das ist so ein Co-Joint-Venture sozusagen von IDSA, also von der amerikanischen Infektiologischen Society und der ESCMID, und zwar der Subgruppe, ich weiß es jetzt, ESPISPI-PNIC, also die Blutstrominfektionssubgruppe, die haben ja dann immer so noch so kompliziertere Abkürzungen. Und die haben sich zusammengetan und wollen eine Leitlinie zur Behandlung der Staph aureus Bakteriämie machen. Die gibt's ja auch bis dato noch nicht. Das ist tatsächlich ganz interessant. Und die haben also dann noch so ein bisschen einen nochmal durchgeführt, warum Staph aureus jetzt, das ist uns ja allen bekannt, tatsächlich so dramatisch ist. Also es ist eine Blutstrominfektion, die eben ganz viele verschiedene Ursachen haben kann und auch viele Komplikationen machen kann. Die Mortalität ist tatsächlich relativ hoch. Das geht so bis zu 50-60% bei einer Staph aureus Bakteriämie, bei einer Pneumonie. Die ist so bei 5% bei katheterassoziierten Blutstrominfektionen, also von ZVKs oder von Bronchioleninfektionen. Und so verteilt sich das dann. Endokarditis ist ja noch eine Hauptursache der Staph aureus Bakteriämie. Also es ist einfach eine Infektion mit hohem Impact und es gibt bislang keine sozusagen konsentierten Empfehlungen, wie man jetzt tatsächlich genau das einteilt, klassifiziert und behandelt. Und bisher hat man sich ja immer so ein bisschen darauf geeinigt zu sagen, man spricht von einer unkomplizierten und einer komplizierten Staph aureus Blutstrominfektion. Kompliziert wurde diese dann immer, wenn sozusagen Fremdkörper vorhanden waren, also Gelenke oder künstliche Herzklappen, wenn die Blutkulturen nach Therapiebeginn 48 Stunden noch positiv waren. Man hat dann auch immer gesagt, IV-Drogenabhängige haben automatisch eine komplizierte Blutstrominfektion, ohne jetzt so richtig zu wissen, warum man das nur eigentlich gesagt hat. Also das war alles so ein bisschen diffus klassifiziert. Und vorgeschlagen wurde jetzt ein ganz gutes Schema sozusagen, dass man sich anguckt, wie ist die Evidenz, was sind sozusagen tatsächlich Hochrisikokonstellationen für Staph aureus Blutstrominfektionen, und Studien evident sind tatsächlich nur wenige dieser ganzen Faktoren.
Also, und sag mal ganz kurz, Hochrisiko heißt hohes Risiko für ein schlechtes Outcome, für, ne? Also dran
ja,
zu sterben.
Ja, also für ein schlechtes Outcome und assoziiert eben mit tiefen Fokus, ne? Also ja. Deep-seated Fokus, genau.
Weil
und
das dann immer eine therapeutische Konsequenz hätte, ne?
Eine also therapeutische Konsequenz, genau, und damit verbunden eben auch eine höhere Mortalität. Ja. Also wenn man jetzt einen tief sitzenden Fokus hat, ist die Mortalität eben höher, als wenn man jetzt einfach eine periphere Verweilkanüleninfektion hat, die irgendwie schnell behandelt ist.
Und tiefsitzende Infektion wäre entweder Endokarditis oder oder Spondylolisthitis oder was auch immer. Ne?
Genau, Abszesse irgendwo, Gelenkinfektion, Prosthetic Joint Infection, sowas, genau. Und tatsächlich, da haben sie dann ganz viele Studien sich angeguckt, wofür ist die Evidenz tatsächlich da, und drei quasi Faktoren sind wirklich durch mehrere Studien belegt mit einem schlechteren Outcome assoziiert. Das ist einmal die ambulant erworbene Staph aureus Bakteriämie, im Gegensatz zu der im Krankenhaus erworbenen und häufig einfach Katheter assoziiert. Dann persistierende Blutkulturen, positive Blutkulturen 48 Stunden nach Therapiebeginn und intrakardiale Devices, also Kunstklappen, Schrittmacher, Defibrillatoren, so Kabel im Herzen. Alles andere, IV-Drogenabusus, persistierendes Fieber, Hautläsionen, die so wie mit embolischen Ereignissen assoziiert sind, künstliche Gelenke, also das Vorhandensein künstlicher Gelenke, ohne dass die infiziert sind. Dafür gibt es eigentlich kaum quasi eine Evidenz, dass das wirklich assoziiert ist mit einem schlechteren Outcome. Sodass man dann gesagt hat, also man macht eine Risikostratifizierung von Patienten mit einer Staph aureus Blutstrominfektion, teilt die dann ein in Niedrig- und Hochrisiko. Die Niedrigrisiko kriegen 2 Wochen Therapie und die Hochrisiko kriegen dann, je nachdem, was das Risiko ist, eben ein zugeschnittenes Workup. Das kann dann bestehen aus Computertomographie, PET-CT, Echokardiographie. Und dann ist man in diesem Entscheidungsbaum sozusagen drin und landet dann am Ende irgendwo. Und ich fand wirklich ganz interessant, dass diese Expertenkommission, da sind irgendwie, ich glaube, so 15 Leute von der IDSA drin, 15 Leute von der ESCMID, dass es da tatsächlich, das kam so ein bisschen in diesen Gesprächen raus, auch wirklich unterschiedliche Einschätzungen gibt. Wen behandelt man denn jetzt wirklich länger oder kürzer, wenn nicht ganz klar ist, ist es jetzt wirklich ein tiefsitzender Fokus oder nicht? Also zum Beispiel dieses Beispiel Staph aureus Blutstrominfektion bei einem Patienten mit einer Hüftgelenksprothese, ohne dass diese Hüftgelenksprothese infiziert ist. Und dann haben sie dann wirklich, am Ende haben sie dann so Abstimmungen gemacht, ne, dass man gesagt hat, okay, wenn jetzt irgendwie mehr als 70% für die eine oder andere Therapie da ist, dann wird das so als Expertenkonsens in die Leitlinie.
Ja, das fand ich auch cool. Das haben sie nämlich gemacht in den Fällen, wo es eben keine Evidenz gab. Genau, wie zum Beispiel jetzt bei dem, den du gerade geschildert hast, bei diesen Spezialfragen. Ne? Und wo es wahrscheinlich auch absehbar nicht so leicht ist, Evidenz zu generieren wahrscheinlich.
Absolut, ja, ja, genau. Ne? Aber es ist ja schon mal gut, dass man dann wirklich mal eine, sozusagen so einen Expertenkonsens hat, an dem man sich so ein bisschen langhangeln kann.
Ja.
Ich fand noch ganz interessant die Empfehlung dieser Leitlinie, die wohl so kommen wird, dass alle Patienten mit einer Staph aureus Blutstrominfektion ein Echo kriegen sollen, also ein transthorakales Echo. Das TEE, also das transösophageale Echo, natürlich dann, wenn es komplizierte Blutstrominfektionen sind oder Verdacht auf Endokarditis, aber dass tatsächlich alle Patienten ein TTE bekommen sollen. Es gibt ja so ein paar Scoring-Systeme, wo die auch mittlerweile wirklich ganz gut auch extern validiert sind, wo man sagen muss, wenn Patienten, es gibt ja zum Beispiel diesen Wirster-Score, wo dann so Risikofaktoren abgefragt werden, wenn die Patienten 0 Punkte haben, haben die ein extrem geringes Risiko, eine Endokarditis zu haben. Dennoch wird diese Kommission wahrscheinlich sagen, die sollen alle ein TTE haben. Das finde ich persönlich, weiß ich jetzt nicht so. Also im TTE kriegt man ja am Ende dann eh wieder nur sowas raus wie, suboptimale Schallbedingungen, weiß man auch nicht.
Und wie haben die das begründet, Annette? Also warum wollen die bei allen TTE, wenn das
Ja, also das, nee, also eine richtige Begründung, nee, nicht so richtig. Nee, also einfach natürlich, weil diese Erkrankung eine hohe Komplikationsrate hat, aber ich vielleicht muss man auch nochmal auf die schriftliche, ausführlichere Begründung warten. Also ich denke mir immer, wenn ich denke, jemand könnte eine Endokarditis haben, dann mache ich doch gleich die richtige Diagnostik. Und wenn ich denke, jemand hat es nicht, dann muss ich es auch nicht machen. Ich meine, TTE ist jetzt nicht invasiv oder so, aber es bindet natürlich auch Ressourcen. Also ich bin mal gespannt, wie das tatsächlich, aber so soll tatsächlich die Empfehlung sein. Genauso wie die Empfehlung sein soll bei allen Patienten, die ein hohes Risiko haben für eine deep-seated Infection, die man aber nicht findet, dass alle diese ein PET-CT haben sollen.
Das finde ich auch krass. Wow.
Ordentliches Raunen im Publikum. Da wurden dann so Population Radiation irgendwie in den Raum geworfen und natürlich auch die Verfügbarkeit. Ja. Also muss man mal gucken. Mhm. Aber
jetzt nochmal zum Thema TTE bei Blutstrominfektionen mit Staph aureus. Ich bringe das immer so bei, dass man eigentlich schon einen guten Grund haben muss, um kein transthorakales Echo zu machen. Ne? Also das muss schon ein sehr klarer Fall von wirklich jetzt Bronülen assoziiert zum Beispiel sein.
Ne? Ja, aber dafür gibt es ja dieses Score, ne? Also man muss sagen, der Wirster-Score, der hat, und es gibt ja diesen Wirster-Plus-Score, wo dann noch dann die Time-to-Positivity der Blutkultur eingeht, der hat einen negativ-prädiktiven Wert von 99%. Ne? Und der Wirster-Plus, also haben sie hier aufgeführt mit 100%, der ist nur in einer Studie jetzt irgendwie gezeigt worden, ne? Aber ja, klar, man kann natürlich auch sagen, komm, ist egal, TTE tut jetzt irgendwie keinem weh.
Ja.
Aber ja, naja.
Fand ich richtig gut. Ich fand relativ neu, dass es so eine starke Evidenz für die Community-Acquired SAB gab, also für die ambulant erworbene Blutstrominfektion. Das ist doch wahrscheinlich im Wesentlichen dadurch erklärt, dass die nosokomialen Braunülen sozusagen rausfallen als eine Ursache der benignen Staphylococcus-Blutstrominfektion, ne?
Ja, ja, und dazu gibt es ja tatsächlich doch relativ viele Studien, die eben das schlechtere Outcome runtergebrochen auf den Risikofaktor Community Acquired quasi gezeigt haben. Ja. Also das fand ich ganz interessant. Es gibt dann noch ein großes Kapitel Oralisierung und MRSA und so. Da sind sie noch nicht durch. Da haben sie noch mal so ein bisschen das vorgestellt. Also da bin ich mal gespannt, was dann tatsächlich rauskommen wird.
Einmal kurz, haben die gesagt, wann sie fertig sind mit der Empfehlung? Ich finde es ja total spannend.
Nee, also ich glaube, geplant war das jetzt vorzustellen auf dem Kongress und dann Hälfte fertig. Ja, ja. Also okay, ich glaube, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber es ist natürlich mega cool. Da sind auch so diese ganzen Leute, die man so, also hier der Stephen Tong, einer der Principal Investigators von dem Snap Trial, sitzt da auch mit drin und so. Das sind ja wirklich Leute, die da echt so richtig auch drin sind im Thema. Das ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Also besser geht's, glaube ich, nicht so von Expertenkonsens.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte das Gefühl, die Leute, die das da diskutieren, die waren echt, ich sag mal, into it und die hatten wirklich Ahnung davon. Und also auf die Empfehlungen würde ich auch hören. Ja, finde ich gut. Super, soll ich weitermachen mit dem nächsten Thema, was mich interessiert hat?
Okay. Ja, mach
doch. Ja, perfekt. Es gab nämlich viele interessante Sessions zu Streptokokken auch. Jetzt waren wir gerade bei den Staphylokokken schon und sozusagen die Zweitlieblingsgruppe von gram-positiven Keimen für die Infektiologin sind natürlich die Streptokokken. Und man tut sie manchmal so ein bisschen ab, oder ich zumindest. Ich habe dann immer so, der Nemesis ist irgendwie Staph aureus und so. Und die Streptokokken, die fallen ja so leicht um. Da braucht man immer nur ein bisschen Antibiotikum. Und das ist natürlich nicht so, sondern die können natürlich auch schlimme Krankheitsbilder machen. Und man muss am Anfang noch so ein bisschen probedeutigt machen zu den verschiedenen Gruppen oder Unterformen von Streptokokken. Es gibt ja nämlich diese Lancefield-Klassifikation, nach der Rebecca Lancefield benannt. Und die teilt es eben ein in Gruppe A und Gruppe B Streptokokken und sagen wir mal andere Streptokokken. Da geht es um so bestimmte Oberflächenmoleküle, die man sozusagen mit Antikörpern dann markieren kann, und danach hat man das historisch so eingeteilt, und es kommt ganz gut hin für die Gruppe A Streptokokken, das ist nämlich im Wesentlichen der Strep pyogenes, und auch für die Gruppe B Streptokokken, das ist der Streptococcus agalactiae, und bei den anderen, nämlich C und D, wird es aber so ein bisschen schwammig, da gehört dann zum Teil zu C und D der Streptococcus dysgalactiae dazu und zum Teil aber auch nicht, aber das sind so die drei, also Gruppe A Streptokokken, Gruppe B Streptokokken und dieser Strep dysgalactiae. Das sind Erreger, über die dort verschiedene Vorträge gehalten wurden und die man voneinander so ein bisschen abgrenzen muss, weil sie unterschiedliche Krankheitsbilder machen. Und ich will mal der Reihe nach mit dem Gruppe A Streptococcus anfangen, also Strep pyogenes im Wesentlichen. Das ist ja nämlich so, dass der einerseits eine ganz weite Range von Infektionen machen kann, von so einer leichten Halsentzündung, also einer Pharyngitis, über Scharlach, also eine typische Kinderkrankheiten, zu so reinen Hautinfektionen, die weniger schweren sind, so Impetigo, mit so honigkrustenartig, Erysipel, dadurch natürlich oft ausgelöst, aber auch Phlegmone oder bis hin zu nekrotisierenden Fasziitis, also so der schwersten Form von Haut- und Weichteilinfektion. Und das kann alles dieser Strep pyogenes oder Gruppe A Streptococcus eben machen. Und das kann der machen, weil der so ganz viele verschiedenen Pathogenitätsfaktoren hat. Da wird es auch dann relativ nerdig. Der hat so Streptolysine, so Spreading Factors, mit der er sich im Gewebe besonders gut ausbreiten kann. Und vor allem hat er so ein Gegenmittel gegen ungefähr alle Teile des menschlichen Immunsystems. Also er kann sich wehren gegen Phagozytose, er kann sich gegen Komplement wehren. Und dann hat er noch einen weiteren Pathogenitätsfaktor. Das sind so bestimmte Toxine, also das Streptokokken-Pyrogene Endotoxin, das SPE, und die fungieren als so Superantigene, also die aktivieren T-Zellen auf eine bestimmte Weise, nämlich ohne MHC-1-Präsentierung, und machen dadurch so einen Zytokinsturm, und deswegen können diese Gruppe A-Streptokokken eben auch so ein toxisches Schocksyndrom hervorrufen. Genau, und dann verwirrenderweise können sie eben nicht nur diese ganz verschiedenen Erkrankungen, also leicht bis ganz schwer machen, sondern können sind bei so bis zu 10% der Erwachsenen auch noch einfach so auf der Haut vorkommen, können einen also auch kolonisieren, ohne dass man ganz schwer krank wird davon. Genau, und was man jetzt in den letzten Jahren vor allem, also in mehreren Ländern beobachtet hat, war, dass es plötzlich ein vermehrtes Ausbrechen von diesen Gruppe A-Streptokokken gab. Und letztlich muss man eigentlich sagen, dass der Grund dafür immer noch nicht so ganz geklärt war. Also man hat es vor allem beobachtet bei den Pharyngitis-Fällen, dass die zum Beispiel in Großbritannien deutlich mehr geworden sind. Und sozusagen als vielleicht Untergruppe von dieser Strep Throat genannt im Englischen, also von dieser Pharyngitis durch Gruppe A Streptokokken, den Scharlach oder Scarlet Fever auf Englisch. Genau, diese beiden Kurven von diesen beiden Erkrankungen verlaufen eigentlich immer parallel. Und es gibt auch eine gewisse Saisonalität. Genau, und die sind aber deutlich mehr gewesen. Und den Vortrag dazu, der war wirklich super. Ja, aber so richtig rausbekommen, woran es liegt, hat man eigentlich noch nicht.
Nee, das stimmt. Das war so die Quintessenz, ne? Aber ich fand den Vortrag auch echt mega, muss ich sagen. Ja, das war
genau,
und toll.
Der aktuell zirkulierende Strain heißt M1 UK davon. Genau, und das Gute ist, dass man zumindest schon weiß, dass der jetzt nicht besonders resistent ist. Also die allermeisten davon kann man ja sehr gut mit verschiedenen Penicillinen behandeln. Und das geht auch bei dem. Aber ob der jetzt bestimmte Virulenzfaktoren vielleicht mehr hat oder so, genau, das weiß man alles noch nicht. Was die Vortragende da auch sehr schön rausgearbeitet hat in dem Vortrag, war, dass es schon ein bisschen komisch ist, wie man Public Health-mäßig mit diesen beiden Entitäten, also jetzt der Pharyngitis und dem Scharlach, umgeht. Weil bei der Pharyngitis, genau, macht man eigentlich nichts Größeres. Und bei dem Scharlach macht man aber doch recht aufwendige Isolierungsmaßnahmen von dem betroffenen Kind und testet dann zum Teil auch Angehörige und macht eine Prophylaxe und so weiter. Und genau, dabei ist es eigentlich der gleiche Erreger. Ja, genau.
Da kann ich vielleicht auch noch was dazu beitragen. Ich habe dazu einen Vortrag gehört auf der DGIM, hier auf dem Internistenkongress. Da war eine Pädiaterin eingeladen in einer infektiologischen Session, die erzählt hat, dass auch bei den Kindern jetzt mittlerweile, die jetzt in den letzten 2 Jahren vermehrt nekrotisierende Faszitiden gesehen hat. Das haben die vorher gar nicht gesehen unter A-Streptokokken oder sehr, sehr selten und doch jetzt häufiger. Also das ist fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant einfach, dass sich das doch verändert hat, ne?
Ja, absolut. Genau, diese invasiven Streptokokkeninfektionen, das ist ja auch was in Deutschland tatsächlich in den letzten wenigen 1-2 Jahren vermehrt aufgetreten ist. Da wurden auch bei Kindern zum Beispiel gehäuft über Fälle von Empyemen berichtet, also so Eiter, Ergüssen im Pleuraspalt. Genau, das scheint was zu sein, was sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern gehäuft aufgetreten ist. Ja. Genau. Ja. Genau, weil diese drei Streptokokken, also Gruppe A Streptokokken Strepiogenes, Gruppe B Streptokokken Strepagalactiae und dann Strepdysgalactiae, die haben ein unterschiedliches Verteilungsmuster über die Altersspektren. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Also insbesondere Gruppe A und Gruppe B Streptokokken findet man praktisch in allen Alterskohorten, aber durchaus auch bei Kindern eben. Wohingegen dieser Strepdysgalactiae, den findet man praktisch nur bei Älteren. Das ist irgendwie ganz interessant, obwohl der Strep-Dysgalactie molekular relativ ähnlich ist zu den Gruppe A-Streptokokken. Also die teilen sich eine ganze Reihe von Pathogenitätsfaktoren, die machen zum Teil die gleichen Toxine und so weiter. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, weil auch in der klinischen Praxis habe ich jetzt auch nochmal überlegt und so die letzten Fälle, die ich gesehen habe, jetzt von Strep-Dysgalactie, Blutstrominfektion zum Beispiel, war auch wirklich eigentlich immer nur in Alten. Wohingegen bei Gruppe A-Streptokokken habe ich in letzter Zeit auch ein paar bei, ja, jungen Erwachsenen in meinem Berufsfeld sozusagen gesehen. Genau, und in einer letzten Session zum Thema Streptokokken ging es dann natürlich auch noch um Impfstoffe. Das ist auch was, womit ich bis jetzt mich noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, aber dass intensiv natürlich auch an Streptokokkenvakzinen geforscht wird. Und diese Streptokokkeninfektionen sind ja bei uns zwar ein Problem, aber im globalen Süden sind sie eigentlich noch deutlich größeres Problem und sind eigentlich für einen großen Teil der Mütter- und Kindersterblichkeit auch verantwortlich. Und dementsprechend haben sozusagen auch so zumindest nichtstaatliche so NGOs, so Gates Foundation und so weiter auch immer in der Vergangenheit sich bemüht, da einen Impfstoff mit voranzuschieben. Und aber wie es so oft ist bei den Erkrankungen, die vor allem im globalen Süden ein Problem sind, sind die eben noch nicht besonders weit leider in der Entwicklung. Also für Gruppe A Streptokokken gibt es einen proteinbasierten Impfstoff, der in der Phase 1 auch schon war, jetzt in den letzten Jahren. Und bei den Gruppe B Streptokokken sind es, glaube ich, zwei verschiedene, wenn ich es richtig gesehen habe, die jetzt zumindest mal in der klinischen Erprobung sind. Ne? Aber ja. Okay.
Das habe ich gar nicht mitgeschnitten, ehrlicherweise. Sehr interessant.
Ja. Streptokokken. Und vielleicht nur als letztes noch die Übertragung von diesen Streptokokkeninfektionen. Das ist eben auch, da hat sich auch das Verständnis geändert, dass das eben nicht mehr nur so Tröpfchen übertragen ist, sondern schon eigentlich relativ kontagiös ist. Ne? Da, also auch über Aerosole wahrscheinlich. Ja.
Ich möchte aber vielleicht an der Stelle auch nochmal die Anginosis-Gruppe erwähnen, weil ich finde, die wird in den Kliniken immer häufig irgendwie so wegignoriert. Mhm. Also Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus und Anginosis. Ich sehe tatsächlich häufig Pleuraempyeme mit dem Nachweis von Streptococcus intermedius und ich glaube, dass da einfach auch häufig noch unterschätzt wird in der Therapie und wie aggressiv der eigentlich ist, weil man immer denkt, oh, das ist ja ein Keim, der eher im Mund vorkommt, aber dass der doch eine hohe Relevanz hat in den Erkrankungen und wirklich auch böse Lungenabszesse auch machen kann.
Ja, das ist ja so der klassische Abszesskeim, ne? Also ich finde auch so gerade so Hirnabszesse oder da findet man den ja auch gelegen, also häufig ist jetzt, ne? Aber gelegentlich schon, ja, absolut, absolut.
Ja.
Na gut. Komm, ich schlage jetzt mal den Bogen zurück zu den Staphylokokken. Ich war eigentlich noch sehr gar gut. Nicht fertig.
Ich hoffe, jetzt kommt die Studie, worauf ich mich gefreut habe.
Ja, jetzt kommt sie. Aber ist also jetzt nicht, ich will, don't keep your hopes up too high. Genau, das war die Studie, auf die ich mich ja auch so gefreut hatte tatsächlich. Und zwar war das in der sogenannten Late-Breaker-Session, da wo ja tatsächlich auch schon mal so richtig coole Sachen vorgestellt worden sind. Und das war jetzt die Studie, die untersucht hat, randomisiert, Dalbavancin für die Behandlung für komplizierte Staph aureus Bakteriämie. Also Dalbavancin ist ja ein sehr langwirksames Glykopeptid. Es hat eine extrem hohe Proteinbindung und hat tatsächlich therapeutische Blutspiegel über Wochen. Also das ist wirklich so ein Retard-Antibiotikum quasi. Das ist aktuell nur zugelassen tatsächlich für die Behandlung von Weichteilinfektionen, also Phlegmone, Erysipel, sowas. Wird jetzt wirklich schon vermehrt und da gab es auch auf dem ECCMID relativ viele so Case-Series und kleine Studien und Fallberichte für die Behandlung von Knochen und insbesondere Protheseninfektionen, also Prosthetic Joint Infections. Und es gab auch schon mal früher so Fallserien, dass man so Endokarditiden so zu Ende behandelt hat mit Dalbavancin. Aber irgendwie so richtig jetzt als primäre Therapie für eine Staph aureus Bakteriämie wurde das bisher noch nicht untersucht. Und das war jetzt eben dieses DOTS Trial, also Dalbavancin ist non-inferior to standard of care therapy for complicated Staph aureus Bacteremia. Und es sollte eben genau das untersucht werden. Und was die gemacht haben, ist, sie haben sich komplizierte Staph aureus Bakteriämie da noch mit der Definition genommen. Das heißt also vor allen Dingen persistierend positive Blutkulturen und Rechtsseitenendokarditis-Patienten ausgeschlossen waren, ZNS-Involvement, Linksseitenendokarditiden, prosthetische, also prosthetic material, was nicht entfernt werden konnte und diffuse severe immune compromise, also da wurde jetzt nicht näher drauf eingegangen, was jetzt unter diese Kategorie gefallen ist. Und eben unkomplizierte Bakteriämien waren dezidiert auch nicht, also waren dezidiert ausgeschlossen. Also es geht jetzt wirklich um die komplizierten. Und die Patienten wurden sozusagen bis zu 10 Tage mit einer Induction Therapy behandelt und dann randomisiert auf entweder Dalbavancin, 2 Gaben, 1,5 Gramm an Tag 1 und Tag 8 und dann fertig. Oder Standard of Care, das war für MSSA, also methicillin-sensiblen Staph aureus, Cefazolin oder Naphthalin, also Flucloxacillin. Und für MSSA war es Vancomycin oder Daptomycin. Es wurden jeweils 100 Patienten in den einen und den anderen Arm eingeschlossen. Und das Follow-up waren 70 Tage. Und was man dann als Outcome genommen hat, ist ein sogenanntes DOR-Ranking. Also das ist so ein kombiniertes Outcome, wo man Punkte sammeln kann von 1 bis 5. 1 ist sozusagen das beste Outcome, 5 ist das schlechteste, weil tot. Und die Punkte, die man sammeln kann, sind also einmal Clinical Failure, Infectious Complications oder SAE, was dazu geführt hat, dass das Studienmedikament abgebrochen werden musste. Und so konnte man dann also sozusagen in jeder Gruppe diese Punkte sammeln. Und wenn Patienten gleich viele Punkte hatte, wurde dann noch so ein Quality of Life Score dazugenommen. Also so wurde quasi das Outcome berechnet. Und man wollte sozusagen Non-Inferiority zeigen mit einem 20% Non-Inferiority Margin. Das ist ja schon relativ hoch, muss man sagen, 20% schlechterer Therapieerfolg, aber so war die Studie jetzt designt und tada, Non-Inferiority wurde gezeigt. Man hat also in diesem DOR-Ranking gab es quasi ein gleiches Outcome statistisch und auch die Benefits und die Risiken waren eben auch ähnlich, da bei Vanzin versus Standard of Care. Und dann gibt es noch so einen Plot, den sie gemacht haben, so dass man, wie man es dann auch kennt, da sah man dann also auch similar rates of clinical failure, infectious complications, SAEs, AEs und auch tot. Es gab ein bisschen mehr AEs in der Dalbavancin, Entschuldigung, in der Standard of Care Gruppe. Was das aber jetzt genau war, haben sie in dieser Vorab-Info quasi nicht gezeigt. So dass die Summary jetzt war, das ist nicht inferior und man kann das irgendwie machen. Man muss sagen, das ist sicherlich ein sehr selektioniertes Patientenkollektiv. Man weiß nicht so richtig, wie viel MSSA und wie viel MRSA waren in dieser Kohorte. Was waren jetzt die Therapieabbruchgründe in der Standard of Care Gruppe? Wer sind jetzt die Immunocompromised? Was sind das für Patienten, die da eingeschlossen sind? Also da sind schon noch, finde ich persönlich, relativ viele Fragen offen. Aber zumindest jetzt in den vorab gezeigten Daten scheint es zu funktionieren. So kann man es, glaube ich, mal zusammenfassen. Jetzt müssen wir mal warten, was die finale Publikation dann zeigt. Aber das wäre natürlich schon, also das wäre ja schon ein Game Changer. Mhm. wenn man jetzt diese Patienten, ne, einfach zweimal eine Infusion und dann ab nach Hause. Ja. Muss man gucken. Also. Genau.
Ja, ich finde es schon spannend, dass es eigentlich so eine Vielzahl von Möglichkeiten mittlerweile gibt, Leute anders zu behandeln als mit der Standard-IV-Therapie, über die man sich so Gedanken macht. Ne? Man macht sich Gedanken um Therapieverkürzung generell, man macht sich Gedanken um Oralisierung, um Outpatient-IV-Therapie und dann auch noch um diese Long-Acting-Agents. Ne? Also eigentlich finde ich es an so vier Fronten verändert sich gerade was und für mich ist noch gar nicht so klar, was sich so durchsetzt oder wahrscheinlich werden sich alle vier irgendwie, wird es bei allen vier Bereichen weitergehen.
Ja. Ja, und interessant dazu muss ich noch sagen, es gab dann noch in so einer anderen Session so eine Short Presentation und das war eine Studie aus Barcelona, die Patienten mit infizierten Prosthetic Joints mit gram-positiven Erregern, die so einen zweizeitigen Wechsel bekommen haben, also eine OP, Explantation des Infizierten, in der Regel Hüft- oder Kniegelenks und Implantation eines Zementspacers und dann ein paar Wochen Pause und dann Reimplantation zum Zeitpunkt 2, also so ein Two-Step-Exchange. Und die haben sie mit einer Single-Dose-Dalbavancin behandelt zur Entlassung. Also die wurden sozusagen operiert, haben ein paar Tage ihre Standard-Antibiotikum bekommen, dann haben sie eine Ladung Dalbavancin bekommen und sind entlassen worden. Und wurden dann wieder aufgenommen zur Reimplantation. Das waren 16 Patienten, ne? Ist jetzt irgendwie auch nicht viel, aber kein Therapieversagen. Ein Patient hatte irgendwie eine positive Gewebeprobe bei Reimplantation. Das war aber ein anderer Erreger als vorher. Also das war wahrscheinlich eine Reinfektion einfach. Und was ich interessant fand, die haben Serumspiegel gemessen. Und selbst zu Woche 4 hatten die noch so hohe Serumkonzentration vom Dalbavancin, dass das irgendwie, ich glaube, was steht hier? Genau, 10-mal oberhalb der MHK von koagulase-negativen Staphylokokken war. Also das ist wirklich schon cool, ne? Also dass sie wirklich so lange auch im Serum irgendwie
zu behalten ist. Es gibt ja so verschiedene Dosierungsschemata, ne? Das, was du jetzt gerade gesagt hast, sind wahrscheinlich 1500 Milligramm einmalig.
Einmal, genau.
Und es gibt ja aber auch dieses, also 1000 einmalig und dann eine Woche später nochmal 500. Wenn man sich diese pharmakokinetischen Kurven anguckt, dann hatte ich immer den Eindruck, dass wahrscheinlich auch eine Einmalgabe auch genauso gut ist, ehrlich gesagt. Ne? Also weil das geht einfach super, super langsam runter. Und wenn man dann noch einen zweiten Peak oben draufsetzt, dann ist die Kurve halt noch ein bisschen höher, aber
Ja. Genau, also ich glaube, was ich jetzt so aktuell so ein bisschen vielleicht durchsetze, ist so diese 2x1,5 Gramm im Abstand von einer Woche, um wirklich so über 6-8 Wochen eine hohe Konzentration für diese Prosthetic Joint Infections zu haben. Und wir haben ja auch mal schon mal Patienten dann zum wöchentlichen gaben, dann tatsächlich also eine Dauersuppressionstherapie. Das kann man auch machen oder zweiwöchentlich. Also da weiß man ja einfach noch nicht so richtig, was ist da jetzt der Weisheitsletzter Schluss. Aber wahrscheinlich wird man eher dahin kommen, dass man die Intervalle dann noch länger streckt oder noch weniger gibt, ne, weil das wirklich so lange diese Konzentration hält. Das ist schon echt beeindruckend, finde ich. Das ist schon cool. Ja, cool. Genau. Ich habe einen, habe ich vielleicht noch? Oder
soll ich nochmal? Und dann und
machen wir Abwechslung? Ja, mach du aber.
Ja, super.
Machen wir. Sehr gut.
Ich habe so ein paar Vermischte noch gerade nochmal rausgesucht. Also ja, eins, was ich voll spannend fand, war, also wenn ich Leuten was beibringe über HIV-Therapie, über wann fängt man mit der ART an, dann habe ich immer gesagt, man fängt eigentlich immer so an, sobald man die Diagnose gestellt hat und natürlich die notwendigen Blutentnahmen für Resistenzen und sowas gemacht hat. Und es gibt eine einzige Ausnahme und das ist die Kryptokokkenmeningitis. Und dann gab es jetzt zumindest in CID erschien, die eine kleine Arbeit, aber die haben sich angeguckt, wie die Kryptokokkenmeningitis mit Early ART, also mit frühem Beginn der ART oder mit spätem Beginn war, und zwar im Setting von High-Income-Countries, also bei uns zum Beispiel. Und da haben die im Prinzip keinen Unterschied gesehen, ob man die ART früh begonnen hat oder spät. Das fand ich ganz interessant und potenziell ein bisschen practice-changing. Nun ist die Kryptokokkenmeningitis zum Glück bei uns sehr selten, also deutlich, also viel, viel seltener als im globalen Süden. Und genau, aber trotzdem fand ich das eine ganz interessante Studie, weil sie diese eine Ausnahme so ein bisschen.
Ja, genau. Ich war in dieser Session, da warst du, glaube ich, auch drin, wo die eine der Autorinnen dieser Studie dann aufgestanden ist und gesagt hat, ja, also so ganz, man muss schon noch mal die Zellen im Liquor angucken,
genau,
wenn da noch viel Inflammation ist und so.
Die hat es ja super gesagt. Die hat gesagt sozusagen, es geht um das Risiko sozusagen, nämlich einen Iris zu bekommen, also einen Immunrekonstitution. Inflammationssyndrom. Und wenn sich das Iris dann eben wegen der Kryptokokkenmeningitis im Kopf abspielt, dann ist der Kollateralschaden so hoch. Also Iris ist ja, ne, das Immunsystem wacht auf und stellt auf jeden Fall auf einmal fest, überall ist Antigen. Deswegen, und das Risiko dafür hat man, jetzt müsst ihr mir nochmal gerade helfen, aber das heißt, das ist doch so, wenn man wenn man ganz niedrige CD4-Zellzahlen hat, dann würde ich sozusagen eher etwas warten mit dem ART-Beginn, ne? Wohingegen, wenn ich so eine mittelhohe CD4-Zellzahl habe von vielleicht 100 oder so, dann kann ich die ART im Prinzip direkt beginnen.
Ja, meinst du
ja?
Ja.
So habe ich es verstanden, oder?
Genau, aber ich glaube, sie meinte sie nicht auch die Inflammation im Liquor tatsächlich, dass die ein bisschen runtergekocht werden sollte, bevor man anfängt? So hatte ich sie verstanden.
Ah ja, doch, das kann auch sein, dass das auch noch wichtig ist.
Ich glaube, it's a combination of both.
Ja.
Schnell weiter.
Super. Nein, ich wollte aber noch, zerebrale TB ist eigentlich auch ein Grund, um ein bisschen zu warten mit der ART.
Stimmt.
Da würde man auch nicht sofort anfangen. Ja. Die Kryptokokken sind nicht die einzigen.
Ja.
Also da würden wir schon auch immer noch gucken.
Ja, genau. Ist ja zum Glück auch sehr, sehr.
Ja,
genau. Und dann ein bisschen passend, vielleicht war eine Studie, ich glaube, es kam auch aus UK, die sich angeguckt haben, Bloodborne Virus Testing, also Dinge wie HIV, aber auch Hepatitis B und Hepatitis C. Wie kann man da sozusagen in der Detektion noch besser werden? Und die haben sich angeguckt in Notaufnahmen, wie könnte das funktionieren, wenn wir, wenn ich es richtig verstanden habe, mit so einer Art Opt-out-Regelung, also wenn wir sagen, wir testen einfach alle Blutentnahmen in der Notaufnahme, es sei denn, die Person sagt, ich will explizit nicht auf HIV getestet werden. Und die haben da doch erstaunliche Detektionsraten von bis zu 2% für HIV, von 1% für Hepatitis B und bis zu 14% für Hepatitis C gefunden, je nach Studie und Setting sozusagen. Aber echt krass. Und
wo sind die durchgeführt worden, die Studien? Weißt du das noch? Das ist ja echt spannend.
Das war
in Ländern, meine ich.
Das war UK.
Das war UK, genau.
Also das finde ich auch echt hoch, ne? Aber ja.
Ja, da kommt wahrscheinlich sehr oft, also es gibt da natürlich individuelle Hotspots, weil die drei Erkrankungen sich jetzt sehr, sehr unterschiedlich weiter verbreiten. Aber
klar.
Ja. Aber genau, also das finde ich ja einen total guten, progressiven Ansatz eigentlich, ne?
Ich hatte das mal bei mir so auf Twitter mal so vorgestellt und man muss sagen, da gab es schon Stimmen und das finde ich jetzt nicht ganz. von der Hand zu weisen, wie ist die Number needed to test, ne, und die Kosten. Also das ist natürlich schon, kommt so ein bisschen schon drauf an, also aber da, das müsste man wahrscheinlich dann mal modellieren, wie viel das dann wirklich in so einer Low Prevalence wie Deutschland. Also klar, wir haben immer noch irgendwie 10%, die undiagnostiziert hier rumrennen, die hätte man natürlich schon gerne erwischt, aber wie viel muss man wirklich testen, um die zu kriegen?
Das stimmt, nee, das ist natürlich was sich vor allem in High Incidence Settings lohnt.
Ja, ja, absolut. Aber ich, also auf der anderen Seite muss man sagen, solche Leute, die irgendwie eine HIV-Infektion haben, die irgendwie nicht erkannt wird, die sind natürlich gerade in den vielleicht wenigen Monaten leading up to irgendwie opportunistische Erkrankungen vielleicht häufiger noch im Kontakt mit dem Gesundheitssystem, dass man sie einfach früher catchen würde. Ne? Ja. Das mag natürlich schon sein.
Naja.
Aber finde ich mega interessant. Also da finde ich Deutschland ja so rückständig mit dieser beknackten Einwilligungsregelung.
Aber sag mal, macht ihr das noch in der klinischen Praxis? Ich muss sagen, also ich sage das den Leuten immer, wenn ich die auf HIV teste, aber ich denke mittlerweile, ich meine, ich kläre die ja auch nicht gesondert auf, um sie auf Hepatitis B zu testen. Das ist ja auch ein Virus, was lebenslang persistiert und man potenziell lifelong behandeln muss. Also ja.
Also ich frage die schon immer, ich lasse es aber an diese Unterschrift lasse ich natürlich weg.
Ja,
ich frage die und dokumentiere
genau,
das. Aber
genau,
viele, bei vielen ist es noch im Kopf drin, dass sie wirklich, bei vielen Ärzten auch, dass sie unterschreiben müssen
für Patienten,
wenn man sie testet.
Das,
Und das ist ja auch irgendwie weird. Und mache ich auch nicht mehr. Ja.
Nee, also ich verkaufe das auch immer so als das ist ja auch einfach eine Abklärung von Symptomkomplexen.
Genau.
Da gehört zu vielen Sachen ja HIV dazu und das, mache ich dann auch so. Und klar, wenn die dann sagen, nee, dann darf man es halt nicht machen.
Ja,
aber das in der Regel kriegt man es ja dann doch irgendwie. Noch hin, ne?
Genau. Habe ich ehrlicherweise auch noch nie erlebt,
Nee. Genau, was haben wir denn noch? Also eine Sache vielleicht noch aus dieser Late-Breaker-Session könnte ich nochmal vorstellen, das ist nämlich das echte Game-Changer-Trial, was aber, Spoiler, doch nicht so game-changing ist. Und zwar wurde da untersucht, jetzt mal weg von den Gram-Positiven hin zu den Gram-Negativen Erregern, wurde da untersucht, Cefiderocol, meine Nemesis, gegen Standard of Care für gram-negative Erreger. Und zwar hat man da untersucht, wie der Name schon sagt, also Blutstrominfektionen mit gram-negativen Erregern. Die wurden randomisiert auf Cefiderocol versus Standard of Care. Und Standard of Care war sozusagen durch die Bank weg alles Mögliche. Und was man gefunden hat sozusagen, der primäre Endpunkt war Mortalität an Tag 14, kein Unterschied, also Non-Inferiority is met, Superior ist es nicht, Tag 30 und Tag 90 genau das Gleiche. Wenn man sich dann allerdings die Subgruppen angeguckt hat, und zwar interessant finde ich vor allem die Subgruppe der carbapenem-resistenten Enterobakterien, da hat Cefiderocol doch deutlich schlechter abgeschnitten. Und zwar also Mortalität an Tag 14, 20 versus 7% und an Tag 30, 32 versus 23%. Das ist noch interessanter, weil ein Teil dieser carbapenem-resistenten Enterobakterien mit Piptaz oder Meropenem behandelt werden. Wo man sich ja denkt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Also das war so ein bisschen wüst und die Fallzahlen waren auch extrem klein und die müssen das jetzt natürlich nochmal nachauswerten. Aber da muss man sagen, nicht so toll. Bei carbapenem-resistenten Acinetobacter war es tatsächlich aber besser als Standard of Care, aber auch für also minimale Fallzahlen. Also ob man da jetzt tatsächlich eine Signifikanz draus ableisten kann, wer weiß es. Aber ja, ich bin ja kein Fan von diesem Medikament, kann ich. Wir sind ja unter uns. Ne?
Absolut. Ja.
Das ist schwierig, also mit Resistenzentwicklung. Ja. Und das wurde ja so als der heilige Gral. Irgendwie haben wir uns ja alle drauf gefreut, aber irgendwie fliegt es einem ja jetzt auch schon wieder um die Ohren,
und
ehrlicherweise.
Ist bislang nur gut, um In-vitro-Bakterien zu töten, kann man fast so sagen. Ne?
Ja, genau. Also ich finde, man sieht schon auch viel Resistenzentwicklung unter Therapie. Es soll ja jetzt eine neue Kombination geben mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor. Wo ich mir dann gedacht habe, der Resistenzmechanismus ist ja aber eigentlich Runterregulierung dieser Siderophoren. Was bringt denn da der Beta-Lactam? Aber vielleicht gibt es da irgendeine Idee dahinter. Ich weiß es nicht. Muss man sich vielleicht nochmal
anschauen. Aber ich kann eigentlich nahtlos anschließen, Annette, und zwar an CRAB, also an den carbapenem-resistenten Acinetobacter, was ja so ein bisschen auch der Endgegner ist. Und du hattest nämlich ja gerade schon Standard of Care erwähnt und Standard of Care ist ja in vielen Studien gegen CRAB, ist ja Colistin, was ungefähr eins der schlimmsten Antibiotika ist mit sehr vielen Nebenwirkungen und was man sozusagen am wenigsten gerne nimmt. Und ich habe schon manchmal gescherzt, dass man da in Studien immer sieht, wenn ich irgendwas mit Colistin vergleiche, dann schneidet das irgendwas immer besser ab. Und sowas auch in dieser Studie, da hat man nämlich einen neuen Beta-Lactam-Beta-Lactamase-Inhibitor-Kombination Sulbactam-Durlobactam getestet gegen bei Crab-Infektionen und hat gesehen, dass das deutlich überlegen ist dem Colistin. Genau, in Klammern, das Colistin war halt auch der Standard of Care und das ist einfach schlecht wirksam und toxisch, ne?
Ja.
Aber das ist, glaube ich, eins dieser neuen Präparate. Sowieso sind ja diese neuen Beta-Lactamase-Inhibitor-Kombinationen einfach der Way to go wahrscheinlich bei den gramnegativen Infektionen. Ne?
Ja, solange sie dann wirken und dann kommt wieder das Nächste. Ne? Das ist wirklich echt, ich finde das doch sehr erschreckend zu beobachten, was hier alles so passiert im Moment, so mit den Resistenzen.
Genau. Das stimmt natürlich.
Ja, vielleicht kann ich noch als Abschluss, da muss ich jetzt aber einen Shoutout zu unserem Kollegen Thomas Brehm, der nämlich auch ganz viel zusammengefasst hat nochmal. Der hat noch eine ganz interessante Sache mitgebracht und zwar war das, glaube ich, gefeatured in einem der Talks, Global Burden of Causes of Death and Life Expectancy.
Ja.
Und sozusagen, da gibt es ja immer so regelmäßig Global Burden of Disease Study, wo dann geguckt wird, woran verliert der Mensch seine Lebensjahre? Und da ist natürlich irgendwie ganz oben eigentlich immer, ist also chemische Herzkrankheit, Ischemic Heart Disease. Mhm. Jetzt aber tatsächlich 2021 auf Top 2, dann eben Covid-19. Und dann gibt es noch so einen anderen Plot, wo man gesehen hat, dass tatsächlich so der Mensch, jeder Mensch 1,6 Lebensjahre tatsächlich verloren hat im Schnitt durch Covid-19. Und mal wieder tatsächlich der Hauptburden liegt in den Low-Middle-Income-Countries, ne? Also Lateinamerika, subsaharisches Afrika. Da sind das also bis zu 5 Jahre, die da im Schnitt verloren wurden. Ne? Also das finde ich schon krass. Also das auch nochmal so schwarz auf weiß irgendwie zu sehen.
Mm, ja, diese Leading Causes Liste, ne? Also da steht sozusagen ist koronare Herzkrankheit Platz 1, dann Covid und das ist eben vor so Dingen wie Schlaganfall, COPD, alle anderen Sachen, irgendwie Demenz, alle Krebse und so. Ne? Ja,
wirklich sehr interessant. So, ich hätte noch eine wirklich coole und kurze Sache und dann hören wir auf.
Alles klar.
Ganz schnell. Die Clean Study, die ist nämlich wirklich geil.
Oh ja, die ist gut.
Das war auch in der Late Breaker Session. Das waren Leute aus, ich weiß gar nicht mal, wo die, ich glaube aus den USA, mag ich mir jetzt nicht festlegen. Die haben ganz einfach Shared Medical Equipment, also Rollatoren, Infusomaten, so Visitenwagen und sowas, Rollstühle auf Stationen, haben sie gesagt, die werden jetzt mal irgendwie extensiver gecleant als sonst, haben irgendwie extra Personal eingestellt. Ich glaube, es waren 3 Stunden pro Tag. Es war relativ aufwendig. Vermehrtes Cleaning von diesen Geräten. Die haben das auf 10 Stationen ausprobiert, so sukzessive. Und der primäre Endpunkt war Inzidenz von Healthcare-Associated Infections. Und krasserweise, nur diese Maßnahme hat sozusagen die Inzidenz von 15% auf 10% gesenkt. Und zwar durch die Bank weg. Also Blutstrominfektionen, UTIs, Haut- und Weichteilinfektionen. Also man muss sagen, relativ hohe Baseline so von 15%. Aber allein jetzt wirklich so diese Dinge, wo man jetzt, sind ja jetzt keine Katheter oder irgendwie, peripherer Verweilkanülen, die man dann irgendwie von unsteril auf steril, sondern wirklich so dieses Day-to-Day-Geräte, das war schon echt ein krasser Impact. Und das hat Thomas Brehm auch so schön gesagt, wenn das jetzt ein Medikament wäre mit dem Impact, ne, was wäre da los? Ja. Ne, und das ist jetzt halt eine Cleaning Crew, also ja. Aber das ist schon crazy.
Fand ich auch krass und auch eine gut gemachte Studie, ne? Also methodisch gut gemacht und wirklich toll. Ja. Okay, ich habe auch noch ein allerletztes und zwar, ich bin ja so impfstoffbegeistert und ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber es gibt ja auch eine Technologie-Weiterentwicklung am Horizont zumindest für eine Vakzinapplikation. Also sprich die meisten Vakzine müssen wir immer noch mit einer Nadel intramuskulär spritzen. Das ist sozusagen invasiv, tut den Leuten weh, manche Leute haben Spritzenphobie, es gibt theoretische Risiken, plus es muss oft ja auch so Kühlkette und sowas eingehalten werden und man muss Leute extra trainieren, gerade in Settings, wo es nicht so gutes Gesundheitssystem gibt, alles schwierig und deswegen ist ja sozusagen eine Zukunftsvision eigentlich, dass man so eine Art Impfung über ein Pflaster oder über so ein Microarray-Patch, also das ist im Prinzip so eine Art Klebekissen, wo ganz kleine Mikronadeln drin sind und die das sozusagen in die Haut applizieren, schmerzfrei, also sozusagen ohne einen fühlbaren Stich und da sind jetzt sozusagen so erste klinische Studien gezeigt, klinische Daten gezeigt worden, die es erst bei Erwachsenen getestet haben, dann bei Kindern und dann bei Kleinkindern getestet haben. Das war jetzt alles nur ein zweistelliges N, aber die haben das sozusagen geguckt, wie darunter die Nebenwirkungen waren und auch wie die Antikörperlevel waren. Und die haben jetzt mit, das war jetzt ein Vakzin gegen Masern, haben gut performt, muss man sagen. Also die hatten mindestens gleiche Antikörperlevel zum Beispiel. Das ist jetzt noch keine Effektivitätsstudie, sondern erstmal nur so eine Immunogenitätsstudie und Safety-Studie gewesen. Aber ja, das ist, glaube ich, irgendwie ein cooler Ausblick, wenn sich das, wenn das weiterentwickelt wird. Das hat, ist echt eine, das wäre gut für Impfungen.
Ja, absolut. Sehr gut.
Schön.
Ich glaube, it's a wrap.
Soll erstmal also reichen, oder? Wir ja, könnten noch endlos weitermachen, aber ich glaube, es reicht erstmal als kleinen Eindruck. Cool.
Ja, genau.
So, und ich finde, anstatt Fundstücke der Woche schließen wir jetzt ab mal mit euren Tipps für Barcelona, oder? Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was anderes gesehen als das Kongressgelände.
Nee, ernsthaft nicht, weil es die ganze Zeit geschüttet hat. Ja, es hat so geregnet. Es war so krass.
Ja. Ja, und es war wirklich auch also, total voll. Ja,
der Kongress also der Kongress, Barcelona?
Ja, ja, Barcelona auch, aber genau, deswegen war es wirklich, ja, man könnte also jetzt sowas sagen, wie diese eine Kirche da, aber
ja, da wart ihr gar nicht.
Nee, ich nicht.
Da, ich war
kurz mal vorbeigelaufen,
stimmt. Till, wir haben ein Foto gemacht.
Stimmt, komm, stimmt, einmal vorbeigelaufen.
Ich war tatsächlich, ich war in einem sehr guten Restaurant essen, muss ich sagen, das hat ein Kollege organisiert, das heißt Fischmüller. Ich weiß nicht, ob das Fischmüller, vielleicht kommt das daher. Also, es war auf jeden Fall so ein Fischrestaurant, spanisch, das war sehr gut. Das ist da irgendwo in Central Barcelona. Ich kann es gerne nochmal verlinken. Das kann ich aber sehr empfehlen. Also man saß da total nett. Es gab leckeres Essen. Das war ganz, da musste ich dann einmal hinwarten, den einen Abend. Aber es war schön.
Okay. Ja, vielen Dank euch. Ich habe auch sehr viel mitgenommen heute.
Alles klar.
Sehr gut. Dann
super, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Tschüss.